Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. In der heutigen Folge spreche ich mit Hans-Arno Klöb. Er ist Geschäftsführer der Unternehmensberatung Querschießer. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Hallo Herr Klöb.
Hallo Herr Hermannsdörfer, grüße Sie.
Herr Klöb, in den vergangenen Wochen war ja einiges los in der SHK-Branche, angefangen mit dem Verkauf von Viessmann, dann in den letzten Wochen sehr präsent das Gebäudeenergiegesetz. Man muss ja sagen, das Chaos rund ums Gebäudeenergiegesetz, der Run auf fossile Heizungen. Ja, Herr Klöb, ich stelle jetzt mal die Markus-Lanz-Frage. Was macht das mit dem SHK-Handwerk?
Ja, also gefühlt werden die Kollegen gerade richtig aufgemischt. Also fangen wir mal mit Viessmann an. Also es war, glaube ich, für die Branche ein großer Knaller, eine schwere Überraschung, als die Viessmänner verkündeten, dass sie ihr Unternehmen verkaufen. Ich persönlich halte den Schritt, den dort die Familie Viessmann getan hat, für sehr intelligent. Und zwar entscheidend sind die Größenklassen in der Produktion. Sie müssen sich vorstellen, die Pracht und Herrlichkeit unserer deutschen Hersteller Viessmann, Buderus, Weiland und wie sie alle heißen, die kommt aus dem fossilen Bereich. Das sind Giganten in dem Verbrennen von Gas und Öl. Und jetzt durch die Politik haben wir wirklich einen brutalen, schnellen, und das ist der große Nachteil, einen schnellen Paradigmenwandel in Richtung Strom. Und die Viessmänner haben gut erkannt, dass die Politik zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem die ihre Transaktionen durchführten, da nicht locker lassen würden. Es gab ja keine Technologieoffenheit, die Fristen wurden verkürzt. Und dann haben die Viessmänner einfach erkannt, die alte Pracht und Herrlichkeit gilt in der neuen Welt nicht. Und in der neuen Welt gelten die Größenklassenvorteile der Produktion. Und da muss man einfach sehen, dass so ein Amerikaner wie Carrier oder auch ein paar Asiaten am Tag so viel Wärmepumpen produzieren wie ein deutscher Hersteller. So, und dann gibt es die Regel, dass die Erfahrungskurve, ist mal ursprünglich von der Boston Consult Unternehmensberatung formuliert worden, dass allein beim Verhältnis 1:2 schon Kostenvorteile von 20% da sind. Aber wenn Sie jetzt ein Verhältnis haben von 1:200, dann haben die Viessmänner richtig verstanden, das wird hier schwierig. Das wird hier schwierig. So, und die haben sich jetzt entschieden, mit Carrier, wenn man so will, einen Austausch der Vor- und Nachteile zu betreiben. Carrier bekommt einen Europa-Zugang, Viessmann bekommt den Zugang zu den günstigen Produkten. Ja, das ist unternehmerisch brillant, muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich war ich der Einzige, der sich so geäußert hat, weil alle ja doch so ein bisschen aus der Folklore der Branche kommen. Aber unternehmerisch war es brillant und die anderen sind jetzt unter Zuchtzwang. Also definitiv. Also Bosch, Weiland und wie sie alle heißen, müssen sich überlegen, was sie tun. Ein bisschen außen vor steht Stiebel Eltron. Die haben ja eine historische Stromkompetenz, aber alle anderen sind wie Viessmann davon betroffen, dass wir einfach ein neues Spiel da haben. Und ja, Pech gehabt. Ich habe dann auch geschrieben in einem Aufsatz, im Grunde genommen hat Minister Habeck den deutschen Kesselherstellern den Teppich 3 Jahre zu früh unterm Füßen weggezogen. Wenn die Zeit gehabt hätten, sich umzustellen, Produktionen aufzubauen, dann müssten wir jetzt nicht damit rechnen, dass die Asiaten das Geschäft übernehmen. Aber der Politik war es halt eilig und so ist es halt. Ne? Ja. Kollateralschaden.
Ja, Sie haben gesagt, die anderen Hersteller, die werden sich jetzt da umschauen müssen. Muss aber trotzdem sagen, da wurden ja auch jetzt in den letzten Jahren oder auch kurz vor wenigen Monaten Milliardensummen investiert in neue Produktionskapazitäten, in neue Megafabriken. Also die Hersteller tun ja schon was dafür, dass die Wärmepumpen auch hier oder zumindest im europäischen Ausland produziert werden können. Reicht das denn aus?
Das ist die 10.000-Dollar-Frage. Also ist wirklich schwierig. Also wenn Sie heute, ich kann jetzt nicht meine Beratungsgeheimnisse verraten, aber wenn Sie heute einen deutschen Wärmepumpenhersteller vergleichen mit einem Asiaten, dann kann man schon vermuten, dass der Asiate aufgrund der Größenklassenvorteile die Wärmepumpe zu einem Drittel ungefähr produziert wie der deutsche Hersteller. Mhm. So, das heißt, wenn jetzt unsere deutschen Hersteller nach Polen oder oder in die Tschechei gehen, um dort Produktionen hochzuziehen, dann haben die natürlich einen kleinen Kostenvorteil durch die anderen Stundenlöhne, die da aufgerufen werden. Aber das ist wahrscheinlich nur die Hälfte der Miete, die da reinkommt. Wir werden erleben, dass die deutschen Wärmepumpenhersteller sich stark nochmal um den Handwerker kümmern müssen und den dann in Partnerschaften etc. eng an sich binden. Ja. Denn sonst, sage ich mal, ein fitter Handwerker, der Wärmepumpe drauf hat, der würde dann schon mit dem Preis gehen und sich dann umschauen. Und das ist im Grunde das Wettrennen, was ich gerade andeutete. Wenn die Politik den deutschen Herstellern 3 Jahre Zeit gegeben hätte, dann hätten die in Ruhe ihre Produktion aufbauen können, dann wären die Wärmepumpen preiswerter geworden und die hätten die Kundenbindungsinstrumente in Richtung Handwerker entwickeln können, sodass dann, wenn dann, was ich im Jahr 2026, 2027 die deutschen Handwerker gesagt haben, nee, wir bleiben bei unseren angestammten Marken, das hat hier ganz gut geklappt und wir fahren dann weiter. Aber das ist halt jetzt unterbrochen und das kann man auch an den Marktanteilen erkennen.
Aber ist denn genau das vielleicht noch der Vorteil, den jetzt deutsche Hersteller haben, dass eben der Bezug zum Fachhandwerk stärker da ist als jetzt von asiatischer Seite aus?
Definitiv, definitiv. Also wenn man mit den deutschen Herstellern spricht und sie stoßen auf einen, der keine Angst hat vor den Asiaten, dann hat der immer das Argument, ich habe die bessere Kundenbeziehung. Also definitiv. Also ist auch meine These, dass man darüber, wenn man so will, eine auskömmliche Position im Markt halten kann. Aber das dauert ja auch was. Ne? Guck mal, Wärmepumpe ist ja für die Hälfte der Handwerker da draußen ein neues Ding. Die müssen sich dann auf die Prozesse einlasten, die von der Industrie kommen etc. Und das dauert halt. Und die Zeit, sowas in Ruhe auszurollen und zu entwickeln, die ist halt im Moment durch die Termine, die im GEG stehen, einfach nicht mehr gegeben. Und das ist halt schade für die deutschen Hersteller.
Ja.
Also die sind am Rennen, die sind wirklich am Rennen.
Da lassen Sie uns doch mal aufs GEG schauen. Ist, glaube ich, eines der meistdiskutiertesten Gesetzentwürfe in den letzten Wochen gewesen. Ja, in dieser Woche gab es ein weiteres Treffen zwischen Robert Habeck und Ampelpolitikern und haben über Kompromisse beraten. Was jetzt genau rauskommt, ist jetzt noch offen. Aber ja, die Frage stellt sich schon, ist dieses Gesetz denn überhaupt noch wirklich zu retten, Herr Klöb?
Nein, meiner Meinung nach nicht. Also beim GEG, da war Wunschdenken Vater der Gestaltung und da ist ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Möglichkeiten der Branche, sind dort Ziele definiert worden, die einfach nicht erreicht werden können. Also das kann sich ja ein Grundschüler ausrechnen über einen Dreisatz, wie da die Montagekapazitäten fehlen für die Wärmepumpen. Manchmal ist es technisch auch nicht möglich, etc. Das ist ja so, also wie soll ich das sagen, die Wärmepumpe ist ja gehypt worden wie ein Instrument, mit dem man alle Probleme dieser Welt lösen kann. Mhm. Faktisch haben wir einfach zu viele Gebäude in unserer alten Bausubstanz, bei denen die Wärmepumpe nicht laufen wird. Das heißt, die Forderungen der Branche, Technologieoffenheit anzubieten, dass man auch mal, ich sag mal, Solarthermie und solche Sachen angemessen berücksichtigen kann. Ja. Oder aber, dass man sagt, wir setzen längere Fristen. Die Leute werden ja bekloppt gemacht ohne Ende. Wir hatten ja im letzten Herbst, haben wir ja auf unserem Trendkongress schon hingewiesen, wenn das GEG in der Form, wie es eingebracht wurde, kommen würde, würden die Leute alle einen Schreck kriegen und noch schnell fossil sanieren. Und das ist ja der Fall. Also Sie müssen sich das mal vorstellen, wenn Sie sich die Zahlen angucken. Wir haben im Moment bei Ölbrennwertgeräten eine Verdopplung der Absatzmenge. Ja? Also wenn das Wärmewende ist, dann hat der Habeck sich aber schwer vertan. Ja, also es ist ja total verrückt. Die Leute schieben Panik, weil sie denken, sie müssten anschließend in ihr 100 Jahre altes Haus eine Wärmepumpe einbauen und dann wird es nicht mehr warm. Also da ist einfach, wie soll ich das sagen, der politische Wille, der ist da wie eine Dampfwalze über die technischen Möglichkeiten der Branche hinweggerollt und hat die ganze Branche zum Wahnsinn getrieben. Wir haben heute, ich mache gerade den Konjunkturbericht für den Mai fertig. Wir haben, wenn man die Handwerker fragt, wie sie ihre Kapazitäten platziert haben, haben wir eine Verschiebung von ungefähr 20% der Kapazitäten von Sanitär nach Heizung. Du musst dir mal vorstellen, du bist Sanitärhersteller und du kriegst gesagt, ja, aufgrund der veränderten Kapazitätsnutzung im Handwerk dieses Jahr minus 20%. Ja,
Krass.
ich weiß nicht, also da, ja, das ist total krass. Also,
Ja.
ne, die haben total, also kannst ja keinem erklären. Stell dir mal vor, du bist bei so einem großen Sanitärhersteller, vielleicht eine Konzerneinbindung und du musst nach oben melden, Konjunktur ist brillant, wir haben nur aufgrund der Handwerker minus 20%. Ja, also im Moment haben wir, sind die GEG-Effekte, die wir auf der Branche haben, sehr, sehr ungünstig. Und jetzt kommt ja noch eins hinzu. Ich hatte letztens mit dem Handwerker gesprochen, der hatte auch Schaum vom Mund. Da ist ja jeden Abend eine andere Schnapsnase im Fernsehen, die dann erklärt, ja, also wir werden schon die Belastungen für den Bürger klein halten und wir werden die Fördermittel eventuell noch erhöhen. Was
Ja.
versteht denn ein Endkunde, wenn der abends bei Herrn Lanz oder bei Frau Wild hört, wir werden die Fördermittel erhöhen? Am anderen Morgen rennt er zum Handwerk und sagt, wenn man, ich storniere den Auftrag, ich warte mal, bis es mehr gibt. Ja, also das ist ein Durcheinander ist da draußen im Moment im Markt, das ist unvorstellbar. Also
Ja,
ja.
das ist
Ist wirklich
wirklich, wirklich
unglücklich.
krass, ja. Also wenn man
Ja.
sich die Situation aktuell anschaut, ich habe letztens eine Mitteilung vom Bundesverband Wärmepumpe gelesen, der Wärmepumpenabsatz, oder die Nachfrage nach Wärmepumpen, die sackt derzeit ganz stark ab, weil eben
Ja.
so viele auf Gas, auf Öl wieder gehen. Für die Hersteller, ich habe es vorher angesprochen, viele haben jetzt investiert, Milliarden in Wärmepumpenkapazitäten und müssen jetzt aber schauen, dass sie die Gasheizungen wieder herbringen. Also auch auf Herstellerseite ein Spagat, den man da aktuell machen muss.
Ja, du hast, also ich sag mal so, im Moment, die Lieferzeiten haben wir ja auch abgegriffen. Ich sag mal über den Daumen bei der Wärmepumpe 40 Wochen Lieferzeit. Beim Gasbrennwertgerät und Ölbrennwertgerät sind es so um die 30. Ja, also, wobei man muss dazu sagen, das ist ja nur ein letztes Aufbäumen der fossilen
Ja.
Technologie. Ja, also, wenn das GEG dann mal in trockenen Tüchern ist, egal wie, dann endet dieser Hype bei Fossil ja relativ schnell oder auf eine
Ja.
absehbare Zeit. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Im Moment möchte ich nicht Heizungshersteller sein. Da wirst du ja auch jede Woche neu gebrieft und
Absolut.
musst gucken, wo das Material ist. Also ist im Moment ist es wirklich kein Vergnügen. Also, und ich glaube, daran leiden auch die Kollegen draußen, die Handwerker, dass diese Schwankungen, ja, dass du tagesabhängig bist von irgendwelchen Interviews in den Nachrichten oder wie auch immer,
Ja.
das sind wir alle nicht gewohnt. Das sind wir alle nicht gewohnt. Das war ja, wir waren immer eine ruhige Branche am Rande des Universums. Das lief alles leidlich gut und leidlich schlecht. Aber wenn du jetzt jeden Tag Nachrichten guckst und siehst, du bist schon wieder vorne drin
Jeden Tag
und
Titelseite, ne? Ja.
ja, jeden Tag, ja, sind wir einfach nicht gewohnt. Und das macht die Handwerker dann auch entsprechend wuschig. Ne? Also im Moment möchte ich auch, ich wüsste jetzt auch nicht, also wir tun, was wir können. Wir geben auch jedem eine Antwort, wenn er anruft. Aber im Moment ist es wirklich schwierig zu sagen, wohin die Reise geht. Also ich habe gerade noch einen Text fertig gemacht, habe ich geschrieben, wenn jetzt das GEG so formuliert wird, wie die Branche das für sinnvoll hält, also Technologieoffenheit, längere Umsetzungsfristen, dann werden wir erleben, dass die Endkunden Aufträge stornieren. Dann sagen die, ja, dann warte ich jetzt mal. Ich habe ja die Brennwertgerät nur bestellt, weil ich dachte, ich müsste bis Januar fertig sein.
Ja.
So, und dann haben wir wieder einen Riesenschwapp im Glas. Also das wird noch ein munterer Herbst, wird wirklich noch ein munterer Herbst.
Was ist denn dann in der jetzigen Situation der richtige Weg oder was müsste denn jetzt passieren? Ich meine, es ist jetzt noch nicht klar, wird dieses Gesetz überhaupt vor der Sommerpause beschlossen oder nicht? Die FDP hat letzte Woche angekündigt oder zumindest einzelne Politiker angekündigt, ja, bis Oktober würde es ja auch reichen, wenn das Gesetz dann trotzdem ab 2024 greift. Was ist denn jetzt Ihrer Meinung nach das, was passieren müsste, komplett nochmal zurückfahren oder jetzt beschließen, damit wenigstens einmal Planungssicherheit da ist?
Ja, also entscheidend ist meiner Meinung nach der Termin, zu dem das neue GEG dann wirken soll. Was da jetzt im Detail drin steht, da gibt es ja auch tausend Meinungen, aber
Ja.
entscheidend ist der Termin. Wenn der Termin 1.1.2024 bleibt, dann wird es so weiterlaufen in der Branche, wie es jetzt gerade läuft, und wird dann am Ende, ja, Ende Dezember abreißen. Dann ist der ganze fossile Kram hinüber und dann sind wir wieder im normalen Wasser. Wenn jetzt beschlossen wird, das GEG langsamer einzuführen, Übergangsfristen zu verlängern, dann ist Druck aus dem Schlauch. Und dann würde ich den Handwerkskollegen empfehlen, genau darauf zu achten, ob sie sich wirklich noch Hamsterbestände an Brennwertgeräten ans Lager legen. Weil dann kommt der Druck aus dem Schlauch. Dann werden viele Leute, die heute glauben, sie wären mit einer schnellen Sanierung fossiler Art auf der sicheren Seite, die würden dann sagen, ne, ich warte mal ein bisschen. Und wenn die dann ein bisschen warten und die Wärmepumpenpreise gehen ja dann die nächsten Jahre auch zurück, dann kann es sein, dass dann fossil ausläuft. Und dann wäre dumm, wenn so ein Kollege da noch 10 Geräte am Lager stehen hat. Also entscheidend ist wirklich der Termin. 1.1.24 und der ganze Spuk ist am 1. Januar vorbei. Oder aber eine längere Frist und es zieht sich lähmend hin über die nächsten 2, 3 Jahre, wo dann, aber auch gut für einen Handwerker, wo er dann so langsam umsatteln kann, weil ja, wie gesagt, auch nicht jeder Handwerker wirklich eine Wärmepumpenexpertise hat.
Ja, wird
Und
interessant.
Bäder würde ich machen, also ganz klar.
Bäder machen.
Ja, klar. Ich habe ja erzählt, 20% der
Ja.
Kapazitäten sind rübergeschiftet worden. Es gibt mittlerweile Handwerker, die dezidiert sagen, ich entscheide mich im Moment für Badaufträge, weil die Kollegen die nicht machen wollen. Also man kann auch, wie soll ich, ist wie im Spielcasino. Man kann gegen den Verlierer spielen oder mit dem Verlierer.
Ja, genau richtig. Wird auf jeden Fall interessant sein, wie sich jetzt die nächsten Wochen, die nächsten Monate entwickeln. Und ja, ich sag mal, in einem halben Jahr sind wir auf jeden Fall schlauer, wann, was, wie, wo greifen wird.
Ja,
Muss man
definitiv.
so
Also
sagen.
also ich sag mal, das kann sogar diese Woche sich schon
Ja,
erklären,
stimmt.
wenn der Habeck jetzt heute Abend auf der Bühne steht und sagt, jo, ich habe mich breitschlagen lassen, wir machen 1.1.25 ohne
Dann ist es durch, ja.
GIB-Technologieoffenheit ist morgen die Messe gelesen. Ja,
Ja.
genau. Ja.
Herr Glöb, lassen Sie uns nochmal einen Themensprung machen.
Ja.
Sie haben bei Querschieße das ZVSHK-Qualitätszeichen unter die Lupe genommen. Vielleicht können Sie dazu mal ein bisschen was sagen. Was war denn genau Hintergrund, dass Sie sich ja, über dieses Qualitätszeichen mal genauer unterhalten haben?
Also, ich hatte mal ein Meeting mit dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes, mit Herrn Brahmann, und da haben wir uns über ja, die Dinge unterhalten, die der Zentralverband so tut. Und unter anderem gab es da dieses Zentralverbandsqualitätszeichen. Und ich habe das immer verglichen mit der Handwerkermarke. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Konzept noch aus der Vergangenheit
Ja,
kennen,
ich kenne das nicht
dass.
mehr, aber die
Ja,
Handwerker, die uns
genau,
zuhören, die kennen
da
das
muss man
vielleicht
schon
noch.
einen Bart haben, kurz vor der Rente stehen. Auf jeden Fall war meine Meinung immer, also dieses Qualitätszeichen des Zentralverbandes ist nichts anderes als die alte Handwerkermarke, ein bisschen aufgehübscht. Wie heißt dieser Spruch? Alter Wein in neuen Schläuchen. So, und Herr Brammann war immer der Meinung, nein, das ist was anderes und ich sollte nicht immer so böse Witze über dieses Ding machen. Ja, und dann habe ich gesagt, ist okay. Ich habe die Kapazitäten. Wir befragen mal im Handwerk, ob die das Qualitätszeichen kennen und was die Handwerker darüber denken. Und da muss ich dann auch und habe dann auch auf der Messe in so einer öffentlichen Veranstaltung beim Zentralverband ein bisschen Abbitte leisten müssen. Das ist tatsächlich was anderes. Das ist tatsächlich was anderes. Wird von den Handwerkern auch anders wahrgenommen und hat für die Hersteller, die bei diesem Qualitätszeichen mitmachen, durchaus einige positive Effekte. Also da muss ich dann, habe ich dann auch dann aber auch gesagt, da muss man ja noch fair sein und sagen, ja, da war ich dann zu schnell mit meiner Analyse. Nein, der Unterschied ist ja, bei der Handwerkermarke damals wurden Produkte bewertet und beim Qualitätszeichen werden die Prozesse bewertet, mit denen der Hersteller mit dem Handwerker interagiert. Also das ist wirklich was anderes. Und wir haben dann gesehen, dass die 36 Attribute, die man ja als Hersteller erfüllen muss, wenn man da mitmachen möchte, durchaus im Interesse der Handwerker sind, dass die Handwerker sehr gut erkennen, ob ihnen das, was da angeboten wird, hilft oder auch nicht. Also man muss schon sagen, das war okay. Also war okay. Das Konzept selber oder anders ausgedrückt, man kann als Handwerker sicherlich das Qualitätszeichen als, wie soll ich das sagen, Leuchtturm nutzen, um zu gucken, wer da mitmacht, der handelt wirklich im Interesse des Handwerkers. Also das ist schon mal die erste Nachricht. Das zweite ist, und da leidet das Qualitätszeichen ein bisschen drunter, Sie kennen auch den Effekt, dass bestimmte Attribute im Laufe der Zeit an Wirkung verlieren. Ja, also wie soll ich das ausdrücken? Wenn Sie zum Italiener gehen und Sie kriegen bei jedem Essen anschließend noch ein Schnäpschen ein auf die Haus, ja, dann haben Sie nach dreimal Kneipenbesuch das Gefühl, das gehört dazu.
Ja,
Ja,
Richtig.
also dann ist der Effekt ist weg und wenn sie beim vierten Mal keinen Schnaps kriegen, sind sie sauer. Und genauso ist das, bei diesem Qualitätszeichen. Viele Attribute, die da drin sind, werden von den Handwerkern zuerst als tatsächlich hilfreich und unterstützend wahrgenommen. Und im Laufe der Zeit sagen die sich, ja, das gehört dazu. Ja, also der positive ist. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, man kann sowohl als Hersteller als auch als Handwerker am Qualitätszeichen erkennen, dass eine ernsthafte Zusammenarbeit organisiert und gewünscht ist.
Wie ist es denn im Handwerk? Wie bekannt ist diese Marke? Wie bekannt ist dieses Qualitätszeichen auf Handwerkerseite? Also schauen die wirklich aktiv danach, ist jetzt dieser Hersteller zertifiziert über den ZVSHK oder was haben Sie da in Ihren Gesprächen mitbekommen?
Also in unserer Stichprobe war es so, dass ungefähr ein Fünftel der befragten Handwerker das Qualitätszeichen kannte. Ja, also da habe ich dann auch dem Zentralverband gesagt, da müsst ihr noch mehr Werbung machen. Und von diesem Fünftel noch mal ein Fünftel, also wenn man so will, dann so 16%, haben uns dann gesagt, jawohl, da ist auch eine Wirkung. Ich nehme das als Leuchtturm oder als Orientierungshilfe im Auswahlprozess von Marken. Also wie gesagt, der Effekt ist da, er ist noch nicht in der Breite da, weil die machen noch meiner Meinung nach zu wenig Werbung. Das habe ich den Leuten vom Zentralverband auch gesagt. Aber der Effekt ist da. Also das, was grundsätzlich gewollt wurde, könnte man damit erreichen.
Okay, also im Endeffekt kann man das als ZVSHK ja positiv dann bewerten. Man muss ja sagen, das war ja keine Studie dann vom ZVSHK,
Nee,
die Sie durchgeführt haben.
ganz
Das
im
war ja
Gegenteil.
unabhängig, ne? Sie wollten ja
Ja,
beurteilen,
ganz im
hat das
Gegenteil.
überhaupt den Sinn?
Ganz im Gegenteil. Die Zentralverbandsleute hatten anfangs noch Muffe, als ich sagte, ich ziehe das jetzt auf meine eigenen Kosten durch. Ich habe die Faxen dicke. Ja, also wenn da andere Dinge rausgekommen wären, hätte ich ja auch anders antworten können. Also die Frau Jünger, die Projektleiterin, da kann ich mich erinnern, die war da gar nicht so glücklich. Ja, und muss das denn und so? Ja, ich sage, Frau Jünger, ich streite mich jetzt mit Ihnen nicht mehr. Jetzt produzieren wir Fakten und dann setzen wir uns über die Grafiken und diskutieren. Also die hatte schon Schiss, dass das eventuell in die Hose geht. Aber ist ja okay, ist ja gut gelaufen. Also da muss man dann auch fair sein. Also als, wie soll ich das sagen, Unternehmensberater oder Marktforscher, wenn man solche Dinge erkennt, dann muss man sagen, okay, ich habe mich vertan, ich habe es anders interpretiert, und da ist tatsächlich was. Ne? Aber also wir haben uns, wenn man so will, in der Mitte getroffen. Ich habe erkannt, dass es ein bisschen anders ist als die Handwerkermarke, und der Zentralverband hat erkannt, dass er noch was tun muss, um es wirklich in die Breite zu tragen.
Ja, das ist doch eine gute Basis, um dann
Ja.
das ZVSHK-Qualitätszeichen auch weiter noch nach vorne zu bringen, wenn man zumindest im Grundsatz erkennt, ja, das ist sinnvoll, die Handwerker reagieren drauf und es nutzt dem Handwerk. Und letztendlich ist das das, was ja alle erreichen wollen. Herr Klöb,
Genau.
wir sind am Ende vom heutigen Interview. Wir haben jetzt über einige Punkte gesprochen, die sich in den letzten Wochen so ergeben haben. Vielen lieben Dank Ihnen für Ihre Einschätzungen zu den brisanten Themen. Alles Gute und wir sprechen uns, denke ich, in ein paar Wochen nochmal und schauen dann, was wieder aktuell geworden ist. Vielen Dank
Ja,
Ihnen.
Herr Mansdorfer, ich bin sicher, in dem Moment, in dem das GEG dann definiert ist, haben wir beide nochmal einen Termin.
Auf jeden
Also
Fall.
vielen Dank. Ich wünsche, kommen Sie gut durch den Sommer. Wir hören mit voneinander.
Danke Ihnen, Herr Klöb. Tschüss.
Ciao.
Und das war's für heute mit Best of SHK Show. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung da bei eurer Podcast-Plattform. Gebt einen Kommentar ab oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!